Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Mit diesem Wochenspruch aus Hebräer 3, Vers 15 begrüße ich euch alle ganz herzlich heute Vormittag hier zu unserem Gottesdienst in unserer reformierten Kirche in Mittenegger. Ich freue mich über jede und jeden, der diesen Gottesdienst mit uns gemeinsam feiert. Der Name des heutigen Gottesdienstes oder des heutigen Sonntags, so ist es korrekt, der Name des heutigen Sonntags ist der zweite Sonntag vor der Passionszeit, der sogenannte Sexagesime-Gottesdienst. Der Name Sexagesime bedeutet der 60. Tag. Gemeint ist der 60. Tag vor Ostern. Die Zählung der Sonntage der Vorpassionszeit richtet sich nach der Zeit bis Ostern. Das ist für Sexagesime im Sinne des 60. Tags vor Ostern allerdings nicht immer ganz nachvollziehbar. Das Thema vom Sonntag Sexagesime ist das Wort Gottes. Dem entsprechen die für heute vorgeschlagenen Lesungs- und Predigttexte. Gottes Wort ist ein lebendiges Geschehen zwischen Mensch und Gott. Es geht um eine Beziehung, die hergestellt werden soll. Wenn wir das Wort Gottes als Beziehungsgeschehen ernst nehmen, dann hat das auch Auswirkungen auf das Verhältnis von uns Menschen untereinander. Wer offen auf Gott hört, der hört auch offen auf seinen Mitmenschen. Sonst läuft etwas falsch mit unserem Glauben. Ende meiner kleinen Predigt vorab. Auch heute stehe ich zum Glück wieder nicht alleine vor euch. Allen Mitwirkenden in diesem Gottesdienst sei vorab bereits an dieser Stelle gedankt, unsere Sigristin Olga Tschuckwu für die Vorbereitung der Kirche und des anschließenden Chili-Cafés, Veronika Qualitsch für die musikalische Gestaltung heute, Schwester Ruth Wiedmer für die biblische Lesung. Und was die gemeindlichen Mitteilungen am Ende dieses Gottesdienstes anbelangt, danke ich heute ausnahmsweise einmal mir selbst. So feiern wir auch diesen Gottesdienst im Vertrauen auf Gottes Wirken in seinem Namen. Wir leben aus Gottes Güte und Barmherzigkeit jeden Tag neu. Wir setzen unser Vertrauen auf Jesus Christus, den Grund unserer Hoffnung und das Licht in unserem Leben. Wir sind verbunden durch Gottes Geist, der uns ermutigt und stärkt. So feiern wir diesen Gottesdienst in der lebendigen Gegenwart unseres dreieinigen Gottes. Amen. Als erstes Lied singen wir miteinander das angezeigte Lied Dein Morgen, dein Tag. Es ist die Nummer 581. Wir singen Strophen 1 bis 4. Es ist ein wunderschöner Text, jedoch ein uns unbekanntes Lied, fürchte ich. Und deshalb wird uns die Melodie zunächst einmal ganz vorgespielt.
Thank you.
Wir hören einige Verse aus Psalm 119. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Erhalte mich durch dein Wort, dass ich lebe, und lass mich nicht zu Schanden werden in meiner Hoffnung. So wollen wir stille werden und beten. Nach einer Woche voller Anstrengung und Hast, voller Begegnungen mit Schönem und Schwierigen, kommen wir vor dein Angesicht, Gott. Wir suchen Ruhe, um uns selbst zu finden. Wir bitten um Gelassenheit, um neue Kraft zu gewinnen. Wir brauchen dein Wort, um nicht in die Irre zu gehen. Darum bitten wir dich, Gott, schenke uns in diesem Gottesdienst, was wir zum Leben brauchen, und stärke uns für die kommende Woche. Amen.
Die biblische Lesung steht im Buch Jesaja, Kapitel 55, in den Versen 6 bis 13. Ich lese sie aus der Hoffnung für alle. Die Überschrift über diesen Vers heisst: Mein Wort bleibt nicht ohne Wirkung. Sucht den Herrn, solange er sich finden lässt. Betet zu ihm, solange er euch nahe ist. Hast du dich gegen Gott aufgelehnt? Bist du eigene Wege gegangen und eigenen Plänen gefolgt? Dann hör auf damit. Kehr deinem alten Leben den Rücken und komm zum Herrn. Er wird sich über dich erbarmen. Denn unser Gott ist gern zum Vergeben bereit. Er sagt: Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denkt an den Regen und den Schnee. Sie fallen vom Himmel und bleiben nicht ohne Wirkung. Sie tränken die Erde und machen sie fruchtbar. Alles sprießt und wächst. So kommt der Bauer wieder Samen für die nächste Aussaat, und er hat genügend Brot zu essen. Genau so ist mein Wort. Es bleibt nicht ohne Wirkung, sondern erreicht, was ich will, und führt das aus, was ich ihm aufgetragen habe. Ihr werdet voller Freude in die Freiheit hinausziehen und wohlbehütet euren Weg gehen. Berge und Hügel brechen in Jubel aus und die Bäume am Weg klatschen in die Hände. Anstelle der Dornenbüsche wachsen Zypressen und wo heute Brennnesseln wuchern, schießen Myrtensträucher empor. Dadurch wird mein Name überall bekannt. Mit eurer Erlösung setze ich für immer ein Zeichen, das nicht mehr aus der Welt zu schaffen ist. Wir singen miteinander das nächste Lied aus dem reformierten Gesangbuch 160, die Strophe 1, 2 und 5. Tut mir auf die schöne Pforte.
Thank you.
Der Friede Gottes sei mit euch allen. Amen. Der Predigttext zum heutigen Sonntag, Sexagesime, dem zweiten Sonntag vor der Passionszeit, steht in der Apostelgeschichte des Evangelisten Lukas. Wir hören aus dem 16. Kapitel die Verse 9 bis 15. Ich lese sie uns in der Fassung der neuen Genfer Übersetzung. Dort, in der Hafenstadt Troas, hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der ihn bat, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Daraufhin suchten wir unverzüglich nach einer Gelegenheit zur Überfahrt nach Mazedonien, denn wir waren überzeugt, dass Gott selbst uns durch diese Vision dazu aufgerufen hatte, den Menschen dort das Evangelium zu bringen. Nachdem unser Schiff von Troas ausgelaufen war, fuhren wir auf direktem Weg zur Insel Samothrake. Am folgenden Tag kamen wir nach Neapolis und von dort ging die Reise landeinwärts nach Philippi. Philippi, eine römische Kolonie, war die bedeutendste Stadt in diesem Teil der Provinz Mazedonien. Hier blieben wir einige Tage und warteten, bis es Sabbat war. Am Sabbat gingen wir vor das Stadttor an den Fluss, wo wir eine jüdische Gebetsstätte vermuteten. Und dann auch tatsächlich einige Frauen antrafen, die sich dort versammelt hatten. Wir setzten uns zu ihnen und begannen mit ihnen zu reden. Eine dieser Frauen, sie hieß Lydia, war eine Purpurhändlerin aus Thyatira, die an den Gott Israels glaubte. Während sie uns zuhörte, öffnete ihr der Herr das Herz, sodass sie das, was Paulus sagte, bereitwillig aufnahm. Nachdem sie sich dann mit allen, die in ihrem Haus lebten, hatte taufen lassen, lud sie uns zu sich ein. Wenn ihr überzeugt seid, dass ich jetzt eine Christin bin und an den Herrn glaube, sagte sie, dann kommt in mein Haus und seid meine Gäste. Sie drängte uns so, dass wir einwilligten. Rede zu uns, Herr, wir wollen hören. Amen. Liebe Gemeinde, aller Anfang ist schwer. So könnte auch die Überschrift lauten zu der Geschichte, die ihr gerade gehört habt. In wenigen Worten wird hier erzählt, wie Paulus ein neues Missionsgebiet betritt. Bisher hatte er sein Wirkungsfeld auf Kleinasien beschränkt, auf die Randprovinzen des riesigen Römischen Reichs. Und nun wagt er sich zum ersten Mal nach Europa. Kein leichter Schritt und ein nicht ungefährliches Unterfangen. Denn die römische Staatsmacht beobachtet schon mit einigem Misstrauen diese neue Religion, die sich da an den Rändern des Römischen Reichs langsam ausbreitet. Und je näher Paulus dem Zentrum der Macht kommt, umso mehr muss er befürchten, durch seine Missionstätigkeit mit der Staatsgewalt in Konflikt zu geraten. Dass derartige Befürchtungen in der Tat nicht unbegründet waren, das erzählt uns die Apostelgeschichte nur wenig später. Kaum hatte Paulus zum ersten Mal europäischen Boden betreten, kaum hatte er in der griechischen Stadt Philippi einen ersten bescheidenen Missionserfolg erzielt bei jener Purpurhändlerin Lydia, da wird er auch schon als Volksverhetzer verhaftet und ins Gefängnis geworfen. Zum ersten, aber nicht zum letzten Mal in seinem Leben. Aller Anfang ist schwer. Auch Paulus weiß das. Er drängt sich darum auch nicht gerade nach Europa. Zunächst einmal, nämlich sitzt er ziemlich ratlos in Troas, dem sagenhaften Troja, an der türkischen Küste. Eine bis dahin ziemlich erfolglose Missionsreise hat ihn und seine beiden Begleiter Silas und Timotheus hierhin verschlagen. Mit wie viel Elan und welch großen Erwartungen hatte er sich doch anfangs auf den Weg gemacht. Seine erste Missionsreise war ja so erfolgreich verlaufen. Doch jetzt, auf seiner zweiten großen Reise, will es ihm einfach nicht gelingen, an jene ersten Erfolge anzuknüpfen. Er findet nicht die richtigen Worte, seine Predigt bleibt kraftlos. Kaum einer will ihn hören. Außer sich selbst kreuz und quer durch Kleinasien hat er diesmal im Grunde nichts und niemanden bewegt. Aller Einsatz und alle Mühe, sie waren vergeblich geblieben. Ein zielloser und unfruchtbarer Aktivismus. Wer von uns, liebe Gemeinde, hat Ähnliches nicht auch schon in seinem eigenen Leben erfahren? Zeiten, in denen kaum etwas gelingt, wo die schönsten Pläne und auch noch so ausgeklügelten Strategien uns nicht weiterhelfen. Wo wir uns im Kreise drehen und mit auch noch so viel Anstrengung einfach nichts Vernünftiges zustande bringen. In solch einer Lebenskrise befand sich auch Paulus damals in Troas. Seine Sorgen und seine Selbstzweifel verfolgen ihn bis in den Schlaf, bis in seine Träume hinein. Paulus nimmt seine Träume ernst. Er tut sie nicht ab, so als wären Träume nur Schäume. Er beginnt vielmehr darauf zu hören, was seine Träume ihm sagen und was er im wachen Zustand oft lieber verdrängt. So wie bisher kannst du nicht weitermachen, ist die Botschaft. Du musst neu anfangen. Gib deine selbstgemachten Pläne auf und begib dich dahin, wo andere Menschen dich wirklich brauchen. Komm herüber zu uns nach Mazedonien und hilf uns. Hört Paulus im Traum die Gestalt eines fremden Mannes sagen. Für Paulus ist dieser Hilferuf ein Fingerzeig Gottes. Da gehörst du jetzt hin. Da wirst du jetzt gebraucht. Und Paulus ist entschlossen, dem Ruf zu folgen. Ich weiß nicht, woher Paulus diese Entschlossenheit und Gewissheit nimmt. Vielleicht hat er sich mit seinen Freunden beraten. Vielleicht war das Traumbild auch so überwältigend, dass alle Zweifel verflogen. Manchmal stellt sich ja gerade in Krisenzeiten solch eine Klarheit ein. Ganz am Ende entsteht ein Anfang. Ganz in der Tiefe wachsen Sinn, Visionen neuer Wege, Bilder gelingenden Lebens. Im Fallen und Loslassen werden wir getragen. Unserer Seele wachsen Flügel der Fantasie. In der Entspannung, Entkrampfung kommen wir in Bewegung. Es ist wohl kein Zufall, dass Paulus gerade in der Nacht, im Traum, die Erscheinung jenes Mannes sieht, der ihn nach Mazedonien ruft. Im Schlaf lassen wir uns fallen, geben unser Bewusstsein aus der Hand. Im Schlaf öffnen wir uns für das, was wir ahnen, aber nicht wahrhaben wollen. Im Traum kann Gott sich uns zeigen. So brechen Paulus und seine Begleiter auf und schiffen sich ein in Richtung Mazedonien. Und das ist nach dem Traum des Paulus vielleicht nicht zufällig, dass sie als erste Station in Europa eine ausgesprochene Männerstadt ansteuern, nämlich Philippi, eine römische Garnison. Denn die Soldaten kommen viel herum, denken Paulus und seine Begleiter. Wenn sie Erfolg haben und die Männer überzeugen können, dann wird sich das Evangelium ganz von selbst verbreiten. Einige Tage nehmen sich die Reisegefährten Zeit, beobachten das lebhafte Treiben in der Stadt, suchen nach Anknüpfungspunkten für die Botschaft, die sie den Menschen nahebringen wollen. Wie immer wollen sie zuerst zur jüdischen Gemeinde. Aber vergeblich suchen sie nach einer Synagoge. Wenn überhaupt, scheint es nur eine sehr kleine jüdische Gemeinde zu geben. Der Sabbat kommt. Irgendwoher hat Paulus gehört, dass die Juden sich draußen vor der Stadt am Fluss treffen, um zu beten. Aber was für eine Gemeinde finden sie vor? Da sind nur Frauen versammelt. Kein Mann ist auf weiter Flur zu sehen. Die Frauen beten und reden miteinander. Sie scheinen die einzigen zu sein, die Zeit haben in dieser Stadt. Sie gönnen sich Ruhe, um zu sich selbst zu finden, Abstand zu nehmen von ihren Alltagssorgen, von ihrer Arbeit, von ihren Männern und Kindern. Sie gönnen sich den Luxus, im Alltagstrott nicht aufzugehen und Gott zu suchen. Eigentlich hatten Paulus und seine Mitstreiter ein anderes Bild erwartet und erhofft. Eigentlich wollten sie in erster Linie die Männer für ihre Sache gewinnen. Aber nun nehmen sie mit den Frauen vorlieb und setzen sich zu ihnen. Ein Gespräch kommt schnell in Gang, denn die Frauen sind neugierig, wollen wissen, woher die Fremden kommen und was sie von ihrem Gott zu berichten haben. In der Gruppe der Frauen am Fluss fällt eine besonders auf. Gut gekleidet ist sie, reich scheint sie zu sein. Lydia ist ihr Name und sie hört besonders genau auf das, was Paulus zu sagen hat. Ihr öffnete der Herr das Herz, heißt es da. Und es ist wohl nicht ohne Bedeutung, dass es gerade diese Frau ist, von der solches erzählt wird. Lydia ist nämlich auch im Kreis der Frauen eine Außenseiterin, eine Ausländerin und kein voll anerkanntes Mitglied der örtlichen jüdischen Gemeinde. Eine reiche Frau zwar, als Sponsorin gern gesehen, aber doch eine Person zweiten Grades. Und sie, die Außenseiterin, sie wird zur ersten europäischen Christin. Sie begreift nämlich, dass das Evangelium ihr persönlich gilt, weil es vor dem Gott, von dem sie da hört, keine Menschen zweiter Klasse gibt. Sie spürt, vor diesem Gott bin ich wirklich und ganz anerkannt. Und so lässt sie sich taufen, sich selbst und ihr ganzes Haus, wie es in unserem Predigttext heißt. Kind und Kegel. Sie trägt also die frohe Botschaft weiter an ihre Kinder, an ihren Mann und ihre Angestellten. Sie selbst wird zur glaubwürdigen Botschafterin des Evangeliums. Und ihr, der Frau, gelingt, zumindest in ihrer nächsten Umgebung, was dem großen Apostel Paulus zunächst verwehrt blieb, nämlich auch die Männer zu erreichen und zu bewegen. Die Geschichte von Lydia, der ersten Christin in Europa, korrigiert so am Ende deutlich den schlimmen und verhängnisvollen Ausspruch des Paulus, der da lautet: Die Frau schweige in der Gemeinde. Viel zu lange hat dieses Pauluswort das Verhältnis von Männern und Frauen in der christlichen Kirche bestimmt. Am Anfang aber war es anders. Am Anfang, von dem unser Predigttext berichtet, da waren beide Botschafter des Evangeliums. Paulus der Mann und Lydia die Frau. Als hätten sie die Vorbehalte des Apostels gespürt, fordert Lydia gerade auch von ihm die volle Anerkennung als Christin. Wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Zeigt, dass meine Familie und ich auch in euren Augen ein christliches Haus sind. Kern einer neuen Gemeinde, Samenkorn für das Reich Gottes, Glieder am Leib Christi. Von Gott geliebt und geachtet, ohne Ansehen der Person, des Geschlechts, der Rasse oder Nationalität. Und Paulus gibt nach. Er verweigert Lydia die Anerkennung nicht. Zwar hätte er es sich nicht träumen lassen, dass das Evangelium in Europa ausgerechnet bei einer Frau seinen Anfang nimmt. Aber er muss sich durch Lydia zeigen lassen, dass seine Vorstellungen von den Boten des Evangeliums zu eng sind. Vor Gott sind beide gleich, die Männer und die Frauen. Auch wenn es um die Verbreitung des Evangeliums geht. Frauen und Männer, gleich vor Gott und gleichberechtigt in der Gemeinde. So war es am Anfang. So soll es sein. Und so muss es um Gottes Willen wieder werden. Ob sich das eines Tages auch hier oben auf dem Balken über mir einmal ausdrückt? Ich finde, das ist längst überfällig, dass hier nicht mehr nur von Brüdern die Rede ist, sondern unbedingt von Geschwistern. Denn die sind wir in Christus. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der halte unseren Verstand wach und unsere Hoffnung groß und stärke unsere Liebe. Amen. Folgendes ist euch heute mitzuteilen. Die Kollekte von heute ist bestimmt für die Unterstützung von Brandopfern des Unglücks von Crans-Montana. Folgender Aufruf ergeht dazu an uns. Das Kinderspital Zürich erhält derzeit sehr viel Zuspruch und Solidaritätsbekundung für die Behandlung der Brandopfer des Unglücks in Crans-Montana. Wer die Intensivstation sowie das Zentrum für brandverletzte Kinder unterstützen möchte, kann dies tun mit unserer heutigen Kollekte. Gott segne Gabe und Geber. Zu den Gemeindeveranstaltungen in der kommenden Woche. Morgen Montag trifft sich unsere offene Verbene-Kanaster-Runde von 14 bis 16 Uhr im Atrium unseres Kirchenzentrums. Wegen der Sportferien fallen diese Woche beide Chorproben aus. Am Donnerstagnachmittag laden wir herzlich ein zu unserer Senioren- und Seniorinnengruppe Silberstern um 14.30 Uhr im Saal unseres Kirchgemeindehauses. Das Ehepaar Esther und Hans-Peter Kessler berichten anhand von Fotos von ihrer mehrwöchigen Reise ins Baltikum, genauer nach Estland und Lettland. Kommenden Sonntag findet hier wieder in unserer Kirche ein Gottesdienst statt, den Pfarrerin Katrin Frey gestalten wird. Herzliche Einladung auch dazu. So wollen wir jetzt Fürbitte miteinander halten und ich möchte euch bitten, euch dazu zu erheben, sofern ihr könnt. Alles fängt klein an. Du Gott lädst uns ein, auch dem bescheidenen Beginn etwas zuzutrauen. So unbedeutend es auch in unserem Alltag zu sein scheint, so verstellt es von politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen oft ist. Dein Wort ist eine starke Kraft. Eine Kraft, die das Leben bewahrt, Horizonte eröffnet und Maßstäbe setzt. Darum hilf uns Gott, dass wir Acht geben auf deine Botschaft, wo immer wir sie hören. Lass dein Wort unsere Seele berühren, unseren Lebensstil bestimmen und uns befähigen, aufeinander zuzugehen. Gib uns Geduld, wenn wir das Hören erst üben müssen. Lass uns einander helfen, dich zu verstehen. Gott, wir bitten dich für deine Kirche. Lass sie nicht mutlos werden. Hilf ihr, sich deiner Macht anzuvertrauen. Befreie sie von Menschenfurcht, dass sie die Wahrheit sagt und dich zur Sprache bringt, wo immer es nötig ist zum Wohl der Menschen und dieser Erde. Wir bitten dich für die Menschen, die dich in diesen Tagen besonders brauchen, für die Kranken und Sterbenden, für die in Kriegs- und Krisengebieten leben, für die Hungernden und Unterdrückten, für die Ausländer und Asylsuchenden, die unter uns leben. Mache uns bereit zu helfen, wo es möglich ist. Und wo alle menschliche Hilfe nicht mehr weiterführt, da sei du nahe. Wir bitten dich für alle die, die Macht und Einfluss haben bei uns und in anderen Ländern. Öffne ihnen die Herzen, dass sie dem Wohl aller dienen und ihre Macht nicht missbrauchen. In der Stille bringen wir jetzt vor dich, wer oder was uns persönlich heute noch ganz besonders am Herzen liegt. Du Gott hast Worte des ewigen Lebens. In dir hat alle Zukunft und Hoffnung der Erde einen guten Grund. Dir vertrauen wir uns an, heute und in den Tagen, die kommen werden. Im Vertrauen auf deine gütige Begleitung beten wir jetzt gemeinsam weiter mit den Worten, die Jesus Christus uns selbst zu beten gelehrt hat. Und wir wollen es auch stellvertretend für die tun, die nicht mehr beten können. Aus welchen Gründen auch immer. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ihr könnt nochmals Platz nehmen. Wir singen jetzt abschließend in unserem Gottesdienst das Segenslied Ach, bleib mit deiner Gnade, die Nummer 342, die Strophen 1 bis 4. Geben uns zum Segen Gottes. Geht in der Kraft, die euch gegeben ist, einfach, leichtfüßig und zart. Haltet Ausschau nach der Liebe. Gott geleite euch dabei. So geht im Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.